Okay, und dann du mal hier rüber zu nochmal einen Meter abmessen, dass wir es ein bisschen halbwegs im Rechteck hinkriegen. So, machen wir schön das Rechteck. Meter breit, 60 cm hoch. Sagen wir mal in Millimeter ausgedrückt, sind das hier 600. Ne? 60 cm, 600 mm und quer rüber ist es dann 1000. Ne? So, wenn wir es jetzt mal in Quadratmillimeter ausdrücken wollen, haben wir wie viel Quadratmillimeter? Nein. Wer bietet mehr? 600.000, genau. 600.000 Quadratmillimeter. So, die Zahl wird heute noch wichtig sein. 600.000 Quadratmillimeter. Okay, dazu später mehr. Das Thema, was heute Abend aus dem Wort Gottes uns beschäftigt, ist Vergebung. Speziell nicht die Vergebung, die wir von Jesus bekommen haben, sondern wir vergeben. Gottes Wort schreibt einiges dazu, dass wir vergeben. Und dass wir vergeben, setzt ja voraus, irgendwie kann es passieren, jemand wird an uns schuldig. Ne? Das schlagt mal bitte mit Matthäus das Kapitel 18 auf. Matthäus 18, von Vers 21 bis 35. Das lese ich erstmal im kompletten Stück vor. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Deswegen ist es mit der Königsherrschaft der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wer hört diesen Text zum ersten Mal unter uns? Das ist sehr gut so, weil das ist einer der zentralsten Bereiche in Gottes Wort für unser Leben. Und ich denke, darüber haben wir, so vermute ich doch, schon von relativ klein auf etwas gehört. Jetzt zweite Frage. Ihr müsst nicht dazu ein Statement abgeben, aber wer von uns lebt beständig darin? Seid ehrlich zu euch selbst, ich bin auch ehrlich zu mir selbst. Ich glaube, zwischen der Bekanntheit von diesem Wort und wie viel davon in unserem Leben existiert, gibt es, glaube ich, doch eine Differenz, die, wenn wir uns ehrlich gegenüber schauen. Deswegen bin ich mutig und möchte über dieses Wort so lehren, wie wenn ich es vor einer Kindergruppe machen würde. Weil ich selber beim Durchlesen sind mir ein paar Kronleuchter aufgegangen. Speziell, wo ich mich darauf vorbereitet habe, darüber mal eine kurze Lehre zu halten, habe ich mal ganz simpel in die Umrechnungstabellen geschaut, die im Neuen Testament so im Anhang zu finden sind, in verschiedenen Bibeln. Und da mache ich mal einfach einen Rechenweg, möchte ich euch mit Anteil geben. Erstmal ist ja hier beschrieben, dass ein Knecht bei seinem Herrn massiv Schulden hat. Und dann kriegt er diese Schulden erlassen und trifft jemanden, der bei ihm selbst Schulden hat. Und sagt, oh, dass du mir über den Weg läufst, das muss ja vom Himmel sein. Jetzt ran mit der Gnade. Jetzt habe ich dich endlich. Jetzt gib mir, was du mir schuldig bist. Das ist ja ganz grob der Rahmen. Und Gottes Wort nennt, denke ich, nicht ohne Absicht dazu zahlen. Und ich habe das mal, das sind jetzt ein paar Rechenschritte, um das für mich selber anschaulich zu machen. Mein Ziel war, das Verhältnis rauszubekommen, in dem die Schuld von dem Mitknecht steht, zu der Schuld, die dem Ersten erlassen worden ist. Gottes Wort spricht, dass er seinem Herrn 10.000 Talente schuldig ist. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Ein Talent war die größte damalige Währungseinheit und laut den Umrechnungstabellen, die ja im Anhang geschrieben sind, damit man das sich gut vorstellen kann, ein Talent besteht aus 6.000 Drachmen oder 6.000 Denaren. Und eine Drachme oder ein Denar war damals die Einheit ungefähr von einem Tageslohn. So steht es auch, so sagt es Jesus in einem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, dass sie sich handelseinig geworden sind über einen Denar. Ungefähr ein Tageslohn, ein Denar. Also, ein Talent sind 6.000 Tagelöhne. 10.000 Talente sind 60 Millionen Tageslöhne. Das entspricht, wenn man jetzt mal ganz fleißig arbeitet und arbeitet 300 Tage im Jahr, macht man bloß einen Sonntag frei und nur ab und zu mal ganz selten noch einen zweiten Tag, kommt man auf 300 Arbeitstage im Jahr, damit es sich rechnen lässt. Ne? Das heißt, bei 300 Arbeitstagen im Jahr wären das 200.000 Jahre Arbeit einfach mal in das Verhältnis gesetzt. Also der Knecht schuldete seinem Chef 200.000 Jahresgehälter. So, dem gegenüber steht, sein Mitknecht schuldete ihm 100 Tageslöhne. Das ist nicht nichts. Dort steht 100 Denare, 100 Tage Arbeit, schuldet der Mitknecht seinem Kollege. Das ist ein Dritteljahr. Ein Dritteljahr sind 4 Monate. Richtig? Ja, ne? Also 4 Monate Arbeit schuldete der Mitknecht seinem Knecht. Also, jetzt mal ganz auf der irdischen Ebene betrachtet, ganz schön massiv, ganz schön fettes Ding. 4 Monate Arbeit, 100 Arbeitstage, 100 Tagelöhne. 100 Tagelöhne, ein Dritteljahr, zu 200.000 Jahren. Das heißt, das Verhältnis ist 1 zu 600.000. Diese 100 Denare, die der Mitknecht seinem Kollegen schuldig war, ist 1 Quadratmillimeter, deutlich zu erkennen hier in der Ecke, im Verhältnis gesetzt zu 600.000 Quadratmillimeter. Das ist die Relation, die Gottes Wort ansetzt. Und wir sind, glaube ich, geübt da drin. Das eine muss schon noch ein bisschen betont werden. Ne? Das ist nämlich die Schuld, wo jemand an mir schuldig ist. Und das soll ja nicht irgendwie kann man gar nicht deutlich genug darstellen. Und wisst ihr, wir sind, glaube ich, recht gut trainiert, dass wir sagen, ja, genau so ist es, ja, Jesus hat mir so viel vergeben, ach. Und es kommt fast dahin, ich übertreibe jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass jemand von uns so denkt, aber es gibt solche Denktendenzen, der arme Jesus, was der alles tragen musste, ach, da bedauern wir ihn ein bisschen. So was gibt's auch. Also, Gottes Wort sagt, das Verhältnis der Schuld, die man an mir hat, die irgendjemand an mir haben kann, steht im Verhältnis von 1 zu 600.000, was mir vergeben worden ist. Nun mag mancher wirklich richtig, nun mag manchem Menschen wirklich übel mitgespielt worden sein. Und man kann sagen, das ist ein Maß, sowas musste selbst Jesus nicht erleiden. Auf solche Gedanken sind naheliegend. Und ich hatte auch schon in seelsorgerischen Gesprächen solche Fragen ganz einfach von Leuten. Ja, wie kann das sein? Wieso kann es sein, dass mir mehr Schuld vergeben worden ist von Jesus, als ich jemanden potenziell vergeben müsste? Das waren manchmal ganz ernsthafte Fragen. Und da kann ich nur sagen, wir müssen einfach dem Wort Gottes glauben an dieser Stelle. Und die Schuld, dass du und ich, dass wir uns in unserem Leben gegen den Sohn Gottes gestellt hatten, gegen den Sohn Gottes hineingeboren worden, in eine Haltung, die gegen ihn war, das wiegt 1 zu 600.000 gegenüber allem, was uns angetan werden könnte. Und Gottes Wort ist auch da irgendwie ausführlich. Es ist nicht so, dass Jesus sagen würde, der Mitknecht hat keine Schulden bei dem. Das wird nicht ignoriert. Aber Gottes Wort setzt die Sache ins Verhältnis. Und das ist wohltuend letzten Endes zu glauben. Das zu glauben tut gut. Tut unserem Herzen gut. Tut unserem Geist gut. Weil ganz einfach unsere Seele schreit, wenn uns Unrecht getan wurde. Die Reaktion von dem Mitknecht. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Das ist ganz simpel der Ausdruck von dem, was in uns losgeht, wenn man uns Unrecht tut. Und das sind wir alle gleich. Das ist so. Wenn dir Unrecht getan wird und wenn mir Unrecht getan wird, ist in uns einfach, wohnt in uns etwas, was so reagieren möchte. Jetzt bist du dran. Und ich lasse dich jetzt hier nicht raus, bis du mir bezahlt hast, was du mir schuldig bist. Das steckt von unserer alten Natur in uns drinnen. Brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Und er wirft ihn ins Gefängnis. Das heißt, wenn wir demjenigen, der uns verletzt hat, der uns gegenüber ungerecht gewesen ist, der uns Leid angetan hat, wenn wir dem nicht vergeben, ich tue das dann noch ein bisschen mehr erklären, dann sperren wir ihn in ein Gefängnis. Aber Gott sieht das. Und das rächt sich an uns selbst derartig, wie am Ende steht, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das ist einfach, da gibt es absolut gar keine Lücke, durch die man schlüpfen könnte und sich noch ein kleines bisschen Rache gönnen könnte. Diese Lücke gibt es im Wort Gottes nicht, für niemand. Das Verhältnis 1 zu 600.000 zu sehen hilft uns, wenn ich meinem Bruder, meinem Freund, meinem Arbeitskollegen, meinem Vater, meiner Mutter, meinem Onkel, meiner Tante, irgendjemanden, der mich verwundet hat, der mich verletzt hat, der mich ungerecht behandelt hat, und wo ich sogar vom Wort Gottes her am Recht bin, wenn ich ihm das nicht vergebe, wenn ich ihm diesen Punkt, ist davon ganz, von eurer Ecke noch zu sehen, der gelbe Punkt kaum, ne? Ist nicht zu sehen, ne? Ich muss ihn mal vor. Und da ist noch, da ist ungefähr 10 Quadratmillimeter groß. Da ist schon in 10-facher Vergrößerung. Wenn ich das nicht vergebe, löse ich aus, dass mir das behalten wird von Jesus. Da besteht ein Automatismus in der geistlichen Welt. Jesus sagt, dass ihm das nicht vergeben wird, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht einem jeden seinem Bruder von Herzen vergebt. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Also, dort gibt es einen Automatismus. Ich behalte meinem Bruder die Schuld an mir. So steht es in Gottes Wort. Automatisch habe ich das dran. Und gilt für mich die Pflicht, diese 200.000 Arbeitsjahre abzuleisten, von denen ich 100 vielleicht leben kann, wenn es ganz, ganz lange geht, und ableisten könnte, bleiben noch 199.990 Jahre übrig, die ich nicht ableisten kann, selbst wenn ich extrem alt werde auf dieser Welt. Und was mir Jesus vergeben hat, es hat ihn auch emotional verletzt. Mal 600.000 gegenüber dem, wie mich selbst etwas emotional verletzt hatte. Ich habe eine Begebenheit erlebt, da hatte ich eine Situation, wo ich der Meinung bin, dort bin ich wirklich ungerecht behandelt worden. Dort hat jemand mich falsch verstanden. Ich bin der Meinung, dass die Reaktion mir gegenüber unangemessen war. Ich bin der Meinung, das war einfach mies mir gegenüber. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen und war da ganz schön fertig drüber. Ich dachte, meine Güte, das ist wirklich krass gewesen, wie mir hier Leid zugefügt worden ist. So. Dann lag ich abends in mein Bett und konnte noch nicht gleich einschlafen, habe drüber nachgedacht. Dann hat der Heilige Geist, glaube ich, zu mir gesprochen und hat gesagt, okay, ich verstehe dich. Aber das, was deine Schuld mir angetan hat, hat sich für mich so angefühlt, wie du dich jetzt fühlst, mal 600.000, weil ich hatte mich zuvor schon mit diesem Wort beschäftigt gehabt. Und das war für mich plausibel. Das erste Mal habe ich gemerkt, dass meine Sünde, die mir Jesus vergeben hat, hat ihn verletzt. War für ihn verletzend. War für ihn Leid. Es hat ihn nicht gleichgültig gelassen. Ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, dass wir uns vorstellen, dass Jesus von keiner Gefühlsregung berührbar ist. Ich glaube, das ist in uns eine ganz starke Sache, was auch mit Religiosität zu tun hat. Wir sind in unserem Unterbewusstsein der Meinung, Jesus können wir weder eine richtige Freude machen, wo er richtig feiert, noch könnten wir ihm Leid zufügen. Ich weiß, dass Jesus im Grunde dadurch nicht erschüttert wird. Aber er ist in der Lage, so zu empfinden und auch so ein Leid zu empfinden, was du und ich ihm zugefügt haben durch unsere Sünde, indem wir Dinge getan haben, die ihm zuwider sind bis sonst wohin. Ihm, den reinen Sohn Gottes. Und dieses Gefühl, es hat mir geholfen, ganz einfach, was zu verstehen. Wir haben Gefühle und wenn wir ungerecht behandelt worden, können die recht massiv und stark werden. Ist einfach so. Und es gibt im Alltag viele Situationen, die dazu angetan sind, dass in uns das Gefühl kommt, das war absolut ungerecht mir gegenüber. Und wenn ich ins Wort Gottes so gucke, ist mein Bruder total daneben, auch vom Wort her. Und mir persönlich gegenüber so entgegenzutreten, das ist ungerecht. Und ich habe jetzt ein Recht, auf den sauer zu sein. Das sorgt unsere Seele, sind wir doch mal ehrlich. Und eine Hilfe ist es, dass wir sagen können, okay, das, was ich jetzt empfinde, hat Jesus empfunden über mich, über mein Verhalten ihm gegenüber, obwohl ich der Meinung war, ich habe mich ihm gegenüber super verhalten. Aber das, was mir vergeben wurde, hat auf Jesus so verletzend gewirkt, wie das, was du gerade erfahren hast, oder was ich gerade erfahren habe, oder wie auch immer. So, aber nicht nur 1:1, sondern 1:600.000. Das ist das Verhältnis, was Gottes Wort nimmt, um uns zu erklären, was unser Herr uns vergeben hat, im Verhältnis zu dem, was wir zu vergeben haben. Gottes Wort ignoriert nicht die Schuld eines anderen an uns. Und Jesus weiß das, dass das wehtut. Aber es ist einfach, wir müssen im Grunde ganz tief in uns aufnehmen, wie die Verhältnisse sind. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ich kann nicht vergeben, weil das, was mir passiert ist, war so schlimm, dass das, was Jesus da angetan wurde oder was Jesus mir vergeben hat, meine Schuld ihm gegenüber, was habe ich schon Böses getan? Ich habe eigentlich niemandem wirklich was zuleide getan, womit ich verdient hätte, dass man so mit mir umgeht. Da brauchen wir Wahrheit aus Gottes Wort, damit wir verstehen können, das, was wir Jesus angetan haben, jeder von uns, indem wir eine Zeit lang in Sünde gelebt haben, mehr oder weniger lang, steht im Verhältnis von 1 zu 600.000 zu dem, was uns an Leid zugefügt wurde. So. Jetzt möchte ich gern mit euch mal Matthäus 6, Vers 15 aufschlagen. Lasst uns doch mal das Wort zuvor noch lesen. Ab Vers 8. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das war die Anleitung von Jesus, eine Anleitung zum Gebet. In diesem Stil betet auf diese Art und Weise, verherrlicht Gott, heiligt seinen Namen, betet, dass sein Reich kommt, betet, dass sein Wille geschieht, so wie im Himmel, so auf der Erde. Betet auch um eure tägliche Versorgung. Betet um Vergebung eurer Sünde, nachdem ihr denen vergeben habt, die an euch schuldig geworden sind. Das, was allgemein als das Vaterunser bezeichnet wird, ist eine Gebetsanleitung von Jesus an seine Jünger. Er gibt eine Anleitung, wie sie beten sollen. Und dann sagt er, bezieht sich auf den letzten Vers, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, oder in der anderen Möglichkeit vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist nochmal eine Bekräftigung von dem, was wir zuvor in Matthäus 18 gelesen haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Grund haben, an der Wahrheit von dem Wort zu zweifeln. Dass wir sagen können, ja, so ernst ist das jetzt mal nicht gemeint. Bei mir ist es nicht so ernst gemeint. Bei mir ist es anders. Ich kann mir da so ein bisschen nicht vergeben. Das kriege ich schon noch durch bei Gott. Gottes Wort sagt hier klar, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und Jesus hat extra das Gleichnis gebraucht von diesen Verhältnismäßigkeiten, damit wir motiviert sind. Damit wir sagen, auf gar keinen Fall will ich um so eines kleinen Kleckses willen diese Schuld behalten bekommen bei Gott. Wisst ihr, was eine Folge davon ist, wenn wir nicht vergeben? Wir werden unfähig, unsere eigene Sünde zu sehen. Und darin besteht ein ganz gewaltiges Gericht Gottes. Wenn wir nicht in der Lage sind, von unserer eigenen Sünde umzukehren, wenn wir blind werden für unsere eigene Schuld, dann kann sie uns nicht vergeben werden, weil wir sie gar nicht zu Jesus bringen können. Und darin besteht ein Teil von dem Gericht, was Gott über jemanden bringt, der nicht vergeben möchte. Es steht ausdrücklich hier, denn so wird mein Vater im Himmel denen auch euch tun, wenn ihr nicht ein jedem seinem Bruder von Herzen vergebt. Matthäus 18. Ich möchte mal darauf eingehen, auf diese Wir sind jetzt wieder in Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Ich lese nochmal ab Vers 25. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Das ist eine Erklärung oder eine Beschreibung in Gottes Wort, was es bedeutet, nicht zu vergeben. Ich behalte einem Menschen gegenüber eine innere Forderung aufrecht. Eine innere Forderung nach Wiedergutmachung. Ich behalte in meiner Erinnerung einem Menschen gegenüber das, was er mir angetan hat, um ihm gegenüber eine Forderung aufrechterhalten zu können. Und diese Forderung geht ins Unbestimmte. Ich habe eine Forderung, der muss in meinem Leben was wieder gut machen. Solange der das nicht tut, behalte ich meinen Ärger auf ihn. Und Ärger und Zorn auf eine Person kann diese Person ins Gefängnis stecken. Eine Haltung von Nichtvergeben hat eine Kraft. Auch in einer gewissen Weise dem gegenüber, dem nicht vergeben wurde von seinem Bruder. Aber nicht von Dauer, weil Jesus einschreitet. Also, nicht vergeben heißt, ich ziehe einen Gewinn daraus, eine emotionale Genugtuung daraus, dass der andere an mir schuldig ist. Mit dieser Genugtuung begründe ich Dinge ihm gegenüber, zornig, innerlich voll Groll zu bleiben. Das sind oft, weil wir ja alles gut trainierte Christen sind, Dinge, die man nicht gleich nach außen gucken lässt, aber in unserem Herzen bleibt ein Groll, in unserem Herzen wächst etwas, was bitter schmeckt in unserer Seele. Und das ist dieser Wunsch nach Heimzahlung. Das ist dieser Wunsch, möge es dem anderen, möge der andere dafür irgendeine Strafe erfahren, dass er mir das so angetan hat. Dieser Wunsch, es möge ihm heimgezahlt werden, er möge dafür bestraft werden, er möge dafür leiden müssen, dass er mir das angetan hat. Wenn in uns solche Gedanken oder Gedanken aus dieser Ecke sind, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass wir einer Person nicht vergeben haben. Andere Möglichkeit, die wir als gut trainierte Christen praktizieren, ist, wir verdrängen das, was uns gegenüber ungerecht war oder was wir so empfunden haben. Ich komme darauf nochmal dann näher zurück. Wir verdrängen das irgendwohin, sodass es aus unserem Bewusstsein verschwindet und wir sind der Meinung, wir hätten es vergeben. Der Test, ob wir das wirklich haben, ist, wenn wir der Person mal wieder begegnen. Können wir dieser Person offen und frei begegnen, dann haben wir vergeben. Können wir das nicht, haben wir mit Vergebung noch ein Stück zu gehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Sünde eines anderen für richtig erklären. Aber wir bleiben erstmal auf dem Part stehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war, und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Das ist ein Griff nach der Seele eines anderen. Und wenn wir das tun, geben wir Dämonen einen Arbeitsplatz, eine Arbeitsstelle. Wir erlauben Dämonen wirksam zu sein in unserer Mitte, wenn wir nicht vergeben. Und Gott erlaubt es, Dämonen in unserem Leben wirksam zu sein, weil Jesus sagt, da rief ihn sein Herr herbei, also in unserem Falle Jesus, und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten. Und diese Folterknechte sind nichts anderes als Dämonen. Und wer tut das? Unser lieber Papa im Himmel. Er tut es mit Leuten, die ihrem Bruder nicht vergeben, sie werden den Folterknechten ausgeliefert. Und diese Folterknechte kriegen vom Herrn selbst, von unserem Vater im Himmel, die Erlaubnis, in dem Leben desjenigen wirksam zu sein, der nicht vergeben hat. So sagt es das Wort. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Umkehrschluss, wenn wir unserem Mitmenschen und unserem Bruder von Herzen vergeben, zieht Gott absolut auf der Stelle und sofort die Folterknechte ab aus unserem Leben. Weil ihm das keinen Spaß macht, Dämonen zu erlauben, in unserem Leben Einfluss zu haben. Aber das Thema Vergebung ist der Urcharakter von Gott. Im Psalmen steht mal, bei dir ist die Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Und Gott hat seinen Sohn Jesus gegeben, um vergeben zu können. Vergebung ist heilig. Und wenn wir nicht vergeben, berühren wir das Heiligste, das Innerste Gottes. Deswegen ist Gott konsequent an dieser Stelle, dass er Folterknechten erlaubt, in unserem Leben einzugreifen, wenn wir nicht vergeben. Also es gibt für Vergebung eine Bedingung. Eigentlich genau genommen zwei. Die erste ist, wir kehren um und sagen, Herr, vergib mir. Das ist die erste Bedingung für Vergebung. Und die zweite ist, wir vergeben denen, die in unserem Leben an uns schuldig geworden sind. Diese beiden Bedingungen gibt das Wort Gottes vor, damit Jesus uns unsere Sünde vergeben kann. Und was es für Konsequenzen hat, wenn Gott uns unsere Sünde behält, glaube ich, wissen wir, es schneidet uns ab von der Gemeinschaft mit Gott und führt zu einem Leben in Gottes Ferne bis hin zur Hölle. Und wenn wir nicht vergeben, verhindert das in unserem eigenen Leben, dass wir Überführung bekommen. Überführung ist sowas Herrliches. Das fühlt sich, da haben wir immer ein bisschen Angst davor. Der Heilige Geist ansetzt, uns von etwas zu überführen, was in unserem Leben nicht nach dem Plan unseres Herrn Jesus läuft. Da scheut sich unser Fleisch davor, weil es unserer natürlichen Person da an den Kragen geht. Unserem alten Menschen geht es immer an den Wanst, wenn der Heilige Geist anfängt, uns zu überführen. Deswegen steht er in uns was auf, will ausreißen, jeder reagiert anders. Der eine mit Zorn, der andere mit Flucht, wieder andere mit Gleichgültigkeit, mit Verdrängen. Es gibt verschiedene Mechanismen von unserem alten natürlichen Menschen, mit dem er der Überführung vom Heiligen Geist ausweichen will. Der Heilige Geist ist geduldig und arbeitet an uns und gibt uns Überführung. Wenn wir denn aber sagen, oh ja, Herr, jetzt kann ich sehen, jetzt ist mir es offenbar, dass ich hier an der Stelle daneben war, vergib mir bitte. Das ist immer ist so herrlich erlösend. Wenn uns sowas offenbar wird, Überführung von der falschen Haltung. Ich rede jetzt zum einen von der Überführung, dass wir grundsätzlich Jesus nachfolgen, erstmal, dass wir überhaupt erstmal brauchen, dieser gewaltige Lichtblick vom Himmel, ich brauche Erlösung. Ich kann nicht nach meinem eigenen Gutdünken weiterleben. Das ist so eine gewaltige Gnade. Und wir alle, die wir hier sitzen, haben das erlebt, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und dann gibt es aber auch die Überführung in dem Prozess vom Leben mit Jesus, wo Gottes Wort sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird. Dass das neue Leben von Jesus in uns immer mehr, Schritt für Schritt mehr Gestalt annimmt. Dazu braucht es auch immer wieder Überführung von den Dingen, die in uns sind, die sterben müssen. Und dieser wunderbare Prozess von Überführung und von Befreiung und von Heil und Gesundwerden wird blockiert, wenn wir nicht vergeben von Herzen. Und das an sich ist schon eine Strafe genug. Da brauchen wir eigentlich noch gar keine Folterknechte dazu. So. Jetzt möchte ich mit euch gern mal zum Kolosserbrief gehen. Kolosser im Kapitel 3. Ich lese Kolosser 3 von Vers 5 bis Vers 17. Da steht, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist übrigens ein ganz zentraler Vers. Ich mache schon einen ganz kurzen Abstecher dahin. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das steht in der Vergangenheitsform. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Wir sind durch die Taufe mit Jesus begraben worden in seinen Tod und sind mit ihm auferstanden. Wir haben ein neues Leben. Es ist Tatsache, es ist Geschichte, es ist Realität in uns. Dann steht nach dem Komma, und den neuen angezogen habt, Komma, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist so ein tiefes Geheimnis drin. Es gibt den Versuch des Teufels, diesen Vers in zwei Teile zu teilen. Der eine Teil legt die Betonung darauf, wir müssen uns anstrengen, damit wir erneuert werden, damit Jesus mit uns immer zufriedener wird, weil wir müssen erneuert werden. Die andere Falle ist, es gibt für uns nichts mehr zu tun, weil Jesus alles für uns schon getan hat. Wir sind neue Menschen in Jesus. Und ich glaube, wir müssen in der Tiefe begreifen, was das heißt, dass wir durch Jesus eine neue Schöpfung sind. Wir müssen Glauben daran haben und müssen auch glauben, dass wir in der Lage sind, gemäß der neuen Schöpfung zu leben. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Teil im Wort Gottes. Damit wir aber in diesen Prozess reinkommen, müssen wir verstehen, dass der neue Mensch da ist, wir neu geschaffen sind und gleichzeitig erneuert werden. Und das geht nur deswegen, oder das ist ein Ausdruck davon, ein Hinweis darauf, dass es göttlich ist, weil es ein Paradox ist für den Verstand. Und alles, was wirklich göttlich ist, ist für unseren Verstand ein Paradox, ein Widerspruch. Und wenn Dinge im Wort Gottes für unseren Verstand ein Widerspruch sind, ist das ein Hinweis darauf, dass diese Dinge gerade im Wort Gottes tief verankert sind. Gerade dort, wo wir scheinbar auf einen Widerspruch stoßen, ist eine ganz wichtige Offenbarung Gottes drin. Also das ist nicht ein Beweis dafür, dass Gottes Wort sich da nicht einig ist, sondern wir können uns, wenn wir das lesen, selbst beweisen, dass unser Verstand begrenzt ist und wir Dinge Gottes durch Offenbarung empfangen müssen. Also Jesus hat uns zu neuen Menschen geschaffen, wir sind erneuert und gleichzeitig werden wir erneuert. Und unser Verstand ist geneigt zu sagen, was denn, sind wir oder werden wir? Wir sind und wir werden gleichzeitig. Das ist Gottes Wort. So, dieser Ausflug kurz dahin. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und weil wir heute speziell uns um das Thema Vergebung kümmern, möchte ich diesen Vers nochmal lesen. Der Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Steht hier, vergebt euch gegenseitig, wenn dich dein Bruder um Vergebung bittet. Nee, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie kann denn das passieren? Wie kann denn hier stehen, ertragt einander? Wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind doch alles Erlöste. Wir haben uns doch alle lieb. Wie kann denn hier in Gottes Wort stehen, ertragt einander? Ich glaube, weil Gott uns kennt. Deswegen steht das hier. Und jeder von uns ist mal dran mit Ertragen. Keiner von uns ist jemand, der nicht mal von anderen einfach nur ertragen wird. Jeder von uns hat Dinge drauf, die andere herausfordern, dich zu ertragen. Und ich habe Dinge drauf, die andere herausfordern, mich zu ertragen. Ist vielleicht so. Keiner von uns ist derjenige, der nur die anderen erträgt. Versteht ihr das? So fühlen wir uns manchmal vielleicht, weil das unserer menschlichen, fleischlichen Natur entspricht. Aber die Wahrheit ist, ich werde ertragen. Mit Zeug, wo ich es manchmal anderen Leuten einfach schwer mache. Wo Leute die Geduld mit mir haben und mich ertragen. Ein Spruch von mir ertragen, der unbedacht ist. Ertragen, dass ich Situationen völlig falsch einschätze, falsche Schlussfolgerungen ziehe, unaufmerksam bin, was auch immer. Es gibt eine Menge, was Leute von mir ertragen, und es gibt eine Menge, was Leute von dir ertragen. Das ist so. So nüchtern sollten wir sein und so ehrlich dem Wort Gottes gegenüber. Ertragt einander und nächste Ausbaustufe und vergebt euch gegenseitig. Das Ertragen ist erstmal ein was, muss man schon erstmal üben und trainieren. Fällt schon manchmal schwer genug. Und das nächste ist, und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Und wir geben uns aneinander Anlass zur Klage übereinander. Oh, meine Sätze klappen heute manchmal nicht so richtig. Aber wir geben einander Anlässe, um Klage gegeneinander zu haben. Jeder, du gibst deinem Bruder und deiner Schwester Anlässe, sich über dich zu beklagen. Zu Recht. Und ich gebe anderen Anlässe, sich zu beklagen über mich. Zu Recht. Tun wir das mit Absicht? Normalerweise nicht. Und trotzdem passiert es. Weil wir ganz einfach auch auf dem Weg sind, der Heiligung und noch nicht vollendet sind. Deswegen tun wir Dinge, die für andere verletzend sind. Und wir können manchmal nicht ahnen, wie tief verletzend wir sein können. Und deswegen steht hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Und eine ganz, ganz wichtige Aussage ist hier, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wann hat Jesus beschlossen, dir und mir zu vergeben? Als wir unsere Schuld eingesehen haben? Lange bevor wir überhaupt in der Lage waren, an unserem Herrn Jesus schuldig zu werden, hat er beschlossen und das durch seinen Tod, seinen Entschluss durch seinen Tod festgemacht und besiegelt, dass er dir und mir vergeben wird. Das heißt, wir konnten unsere Schuld noch nicht sehen. Wir haben sie noch nicht mal begangen. Und schon hat Jesus Vergebung mit seinem Leben bei Gott erzeugt. Hat sich geopfert, damit Vergebung sein kann. Hat sich selbst als Opfer für Vergebung Gott dargebracht. Damit dir und mir vergeben werden kann, bevor wir überhaupt schon gesündigt hatten. Und wenn jetzt hier steht, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir wissen also, Jesus hat uns vergeben, bevor wir unsere Schuld sehen konnten. Das heißt, wenn ich Klage gegenüber einem meiner Geschwister habe und in 90% ist die unberechtigt, ist mein erster Schritt, ich vergebe. Und zwar per Entschluss. Mit Kraft. Wir vergeben Schuld, die der andere nicht als Schuld wahrnimmt. Das ist das Wesen von Vergeben. Wir vergeben anderen Schuld, die sie nicht als Schuld an uns wahrnehmen. Dort wird es konkret. Wenn wir die Schuld vergeben, wo andere uns schon so halbwegs um Vergebung bitten, sind wir da oft großzügiger. Aber die erste Stufe von Vergeben, oder die erste Vergeben an sich, ist zunächst etwas Einseitiges. Wenn ich Klage gegenüber jemandem habe, sagt Gottes Wort, und jetzt vergibst du. Da ist nämlich noch ein Geheimnis dabei. Wir sind geneigt, von Dingen uns verletzt zu fühlen, wo eigentlich durch den anderen der Heilige Geist zu uns spricht. Und unserer menschlichen Natur haut das alles in einen Topf. Was für mich verletzend wirkt, nehme ich als Verletzung wahr, dagegen steht Groll auf. Oder Abneigung oder Ablehnung oder Ärger oder was auch immer. Das ist die Reaktion von unserem Fleisch. Daher sind wir dann auch nicht mehr in der Lage zu differenzieren, war der andere wirklich jetzt mal daneben? Oder hat nicht der Heilige Geist mir was sagen wollen durch ihn? Oder war es eine Mischung von beiden? Und um das differenzieren zu können, muss unser erster Entschluss sein, wenn uns jemand verärgert, so sage ich es mal mit dem deutschen Wort, ist der nächste Gedankengang, ich nehme wahr, ich bin verärgert. Über dies und jenes, das kommt bei mir total falsch an und wie kann da nur, ich ärgere mich. Erstmal registrieren, ja, ich bin verärgert. Zweiter Schritt, ich vergebe. Sollte es so sein, dass er an mir schuldig ist, ich vergebe. In Jesu Namen, ich lasse den Ärger jetzt nicht groß werden. Ich vergebe. Im Wort Gottes steht, ich vergebe. Punkt. Das braucht erstmal einen Entschluss, der aus unserem Geist kommt, aus unserem Innersten. Deswegen rede ich so ausführlich drüber, damit unser innerster Mensch Wort Gottes hat, was reagieren kann. Damit, wenn so eine Situation ist, und die ist meistens ein bisschen hektisch, da geht es auch ein bisschen drüber her, damit ich weiß, was in mir ist, ich lass mich nicht davon abbringen, von meinem Entschluss, ich vergebe. Und gleichzeitig bleibe ich bereit, im Heiligen Geist mich checken zu lassen, ja, vielleicht hat er auch recht gehabt. Versteht ihr? Wie jemand auf uns wirkt, wie was auf uns wirkt, was jemand sagt, können wir manchmal nicht differenzieren. Ist es echte Schuld an uns oder sind wir nur verärgert, weil es in uns was anregt, was trifft, weil der Heilige Geist in uns was in Bewegung bringen möchte? Das können wir fürs Erste nicht differenzieren. Und wir können es auch fürs Zweite nicht differenzieren, wenn wir uns nicht entschließen zu vergeben. Wenn wir aber sagen, ich vergebe in Jesu Namen, es hat mich geärgert, aber ich rechne ihm das nicht zu. Ich entlasse ihn aus meiner Forderung ihm gegenüber, das in irgendeiner Weise in Ordnung bringen zu müssen. Oder sie natürlich auch. Ne? Das trifft auch für Frauen zu. Machen nicht nur Männer sowas. Ich entlasse die Person aus meiner Forderung ihr gegenüber, das Erkennen, Einsehen wieder gut machen zu müssen. Damit fährt unser Ärger wieder runter. Und dann hat der Heilige Geist die Möglichkeit zu differenzieren. Können wir objektiver wahrnehmen, ja, das war wirklich Schuld und ich vergebe das in Jesu Namen. Was ist mir vergeben worden? Wir erinnern uns an 1 zu 600.000. Wir bekommen Ehrfurcht und sagen, um nichts in der Welt will ich, dass Jesus mir das behalten muss. Ich vergebe in Jesu Namen. Heiliger Geist, helf mir dabei. Ich will in keiner Weise den Ärger der Person gegenüber festhalten. Ich will in keiner Weise ihr gegenüber Forderungen festhalten. Ich entlasse sie aus allen meinen Forderungen. Ich warte nicht mehr auf Wiedergutmachung. Ich warte nicht mehr auf Einsicht der anderen Person. Ich warte nicht mehr darauf, dass sie endlich erkennt, wie daneben sie war. All das. Gebe ich weg. Mein Recht, meine Forderung, zerrissen. Die 100 Denare, die der andere an mir schuldig ist, 4 Monate Arbeit, was ich berechtigt als Forderung habe. Ne? Erinnert euch in dem Gleichnis? Die Forderung von den 100 Denaren, die war berechtigt. Der hatte wirklich 100 Denare Schulden. Und diese berechtigte Forderung, die ich habe, die gebe ich bewusst auf, weil, oh, das will ich nicht riskieren mit den 600.000. Also wir vergeben unabhängig davon, ob mein Gegenüber oder derjenige, mit dem ich zusammenlebe oder zusammen in einer Gemeinde bin, überhaupt eine Ahnung davon bekommen kann, wie ungerecht er vielleicht mir gegenüber war. Und wir halten unser Herz offen und überlegen, okay, es hat mich jetzt verärgert, was mir gesagt wurde. Heiliger Geist, sagst du mir was dazu? Lass mich erkennen, was sagst du zu mir? Aber das kriegen wir erst hin, wenn wir wirklich vergeben haben. Sonst betreiben wir Haarspalterei. Wir sagen, okay, wenn das berechtigt war, dann will ich mir das annehmen. Und wenn das aber unberechtigt war, dann behalte ich meinen Ärger. Das ist nicht vergeben. Also vergeben kommt zuerst, danach kommt die Differenzierung, weil wir es sonst nicht differenziert kriegen. Dann gibt es noch eine zweite Ausbaustufe. Die steht in Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Komme, Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Also, das ist, wenn ich Überführung bekomme, dass ich an jemand anderem schuldig geworden bin. Dann versöhne ich mich mit ihm. Und Versöhnung ist das, wenn das beides zusammenkommt. Jemand, der dem anderen vergeben hat, und der andere erlebt vom Heiligen Geist Überführung und kann sagen, oh, hier war ich echt daneben. Und dieser Moment, wo das beides zusammenkommt, ist Versöhnung. Also einer Person ihre Schuld vergeben, die sie an mir hat, und Versöhnung sind zwei verschiedene Dinge. Wir können nicht Versöhnung erzwingen. Versöhnung ist ein Zusammenspiel von ich vergebe dem anderen und der andere erlebt Überführung von seiner Schuld. Und wenn das zusammenkommt, ist Versöhnung da. Oder umgedreht, jemand anderes hat mir vergeben und ich check, wie ich daneben war und gehe hin und sage, du, tut mir leid, das habe ich total nicht gesehen. Tut mir leid, entschuldige bitte. Und wenn das zusammenkommt, ist Versöhnung da. Das ist das Ziel Gottes. Wir können aber immer nur einen Teil der Versöhnung tun. Wir können in dem Fall, wir haben Überführung erlebt, wie daneben wir waren, können wir sagen, du, sorry, ich war ja total daneben. Tut mir leid, entschuldige bitte. Oder wir sind auf der anderen Seite und sagen, ich vergebe in Jesu Namen, ich rechne das nicht zu, was mir vergeben worden ist. Es fällt nicht ins Gewicht, auch wenn sich das für meine Seele wirklich massiv anfühlt, wenn ich mich wirklich beleidigt fühle. Ich entschließe mich, ich vergebe, ich lasse das gar nicht erst groß werden in Jesu Namen. Das ist das, was jeder auf seiner Seite tun kann. Und dass das zusammenkommt, kann man nicht einseitig bestimmen oder erzwingen. Wir können nicht, keiner von uns kann Versöhnung. Wir haben Versöhnung nicht in der Hand. Versöhnung ist ein Zusammenspiel aus diesen beiden Komponenten. Und wir können immer nur den Teil tun, der auf unserer Seite dran ist. Wir können den Heiligen Geist fragen, Mensch, durchforsch mich, habe ich hier noch Groll, dann will ich wirklich vergeben in Jesu Namen. Was nicht sinnvoll ist, zu sagen, entschuldige bitte, ich hatte so schlechte Gedanken über dich. Ich habe dir aber vergeben. Das bringt nichts. Wenn wir jemanden vergeben haben, ist es eine innere Entscheidung. Wir entlassen ihn aus allen unseren Forderungen. Und das braucht die Person nicht zu wissen. Das merkt die an unserem Verhalten von alleine. Und noch etwas. Einer Person, der wir nicht vergeben, machen wir es schwer, selbst Überführung zu bekommen. Das ist im Vergleich gesprochen, dass wir stecken diese Person ins Gefängnis. Eine Person, der wir nicht vergeben, machen wir es schwer, überhaupt sehen zu können, wo sie daneben war. Wenn wir vergeben, ist die Person nicht im Gefängnis, ist nicht befangen, nicht eingesperrt und der Heilige Geist kann sie erreichen. Was wir aber nicht tun dürfen, ist, dass wir versuchen, die andere Person zu überführen, die an uns schuldig geworden ist. Das hat mit Vergeben überhaupt nichts zu tun. Das ist das Werk des Heiligen Geistes und das müssen wir ihm überlassen. Und es ist seine Sache und die Entscheidung der Person, ob sie Überführung zulässt. Unsere Pflicht ist, wir vergeben und alle inneren Forderungen der Person gegenüber geben wir auf, zerreißen sie, wir haben 100 Denare verschenkt, die wir eigentlich hätten einfordern können. Und die 100 Denare, würde ich mal so beschreiben, ist Einsicht. Die Forderung an die Person, die an uns schuldig geworden ist, ist, würde ich sagen, die muss doch endlich mal einsehen, wie daneben die oder derjenige gewesen ist. Und diese Forderung halte ich innerlich aufrecht. Das will ich erleben, dass die oder der das endlich mal einsieht. Diese Forderung geben wir auf, wenn wir vergeben. So, lass uns nochmal zu Lukas im Kapitel 17 gehen. Lukas Kapitel 17, Vers 3 und 4. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Das ist etwas anderes als das einseitige Vergeben. Einen Bruder auf seine Sünde aufmerksam machen, hat etwas mit dem Gleichnis zu tun, was Jesus mit dem Splitter und dem Balken im Auge macht. Versteht ihr? Was hier damit gemeint ist, dass wir einem Bruder vergeben, ist, wir sprechen ihm die Vergebung Jesu zu. Wir bestätigen, dass ihm vergeben worden ist von Jesus. Das ist etwas anderes, als das, dass wir einer Person von uns aus unsere Forderung erlassen. Dass wir aufgeben, an eine Person eine Forderung zu stellen. Das ist ein anderer Bereich. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Damit ist etwas anderes gemeint, weil Gottes Wort keinen Widerspruch in sich hat. Und das heißt, damit können wir sehen, vergeben bedeutet nicht, dass das, was Sünde ist, dass ich das, was Sünde ist, für richtig erkläre. Das ist ein anderes Kapitel. Aber ich kann erst jemand anderem helfen, seine Sünde zu sehen, wenn ich meine inneren Forderungen nach Wiedergutmachung ihm gegenüber aufgegeben habe. Ich kann einer Person nicht helfen, von ihrer Sünde umzukehren, wenn ich selber innerlich voll Zorn und Groll und Bitterkeit derjenigen Person gegenüber bin. Da geht keine Überführung, weil ich sie ins Gefängnis sperre. Wenn ich aber vergeben habe und alle meine inneren Forderungen nach Einsicht aufgegeben habe, dann kann ich wohl und soll ich auch einer Person helfen, von Schuld und von Sünde umzukehren. Also wenn wir vergeben, heißt das nicht, dass wir Sünde plötzlich richtig heißen oder für richtig nennen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, wenn ich das jetzt vergebe, was mir da mein Vater, meine Mutter, oft sind es ja auch Eltern, wo wir Bitterkeit und Groll in uns haben auf Situationen. Wenn ich das jetzt vergebe, dann heißt das ja, dann habt ihr es richtig gemacht. Und das widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden völlig. Wenn ich das vergebe, dann bedeutet das ja, das war richtig. Das ist nicht vergeben. Vergeben heißt nicht Sünde für Recht erklären. Vergeben heißt, ich gebe alle meine Forderungen an die Person auf. Alle Forderungen nach Wiedergutmachung, alle Forderungen nach Einsehen, all das gebe ich auf. Und ich bleibe dabei, Sünde Sünde zu nennen. Aber in mir ist da keine Verletzung mehr. In mir ist kein Ärger mehr, kein Zorn, keine Groll auf das, kein Groll mehr auf das, was mir angetan wurde oder was mir vorenthalten wurde, was ich eigentlich als Recht hätte zu bekommen. All das gebe ich auf, wenn ich vergebe. So ist auch mir vergeben und so ist Frieden in meinem Herzen. Dann kann ich Sünde Sünde nennen, ohne dabei, dass in mir ein Gefühlssturm losgeht oder Erinnerungen, Verletzungen wieder hochkommen. Dann kann Jesus meine Verletzungen heilen. Ich kann Sünde Sünde nennen, kann Verkehrtes verkehrt nennen, ohne diesen inneren Groll, ohne diesen inneren Zorn, ohne diesen Wunsch nach Rache und Wiedergutmachung oder Wunsch nach Vergeltung. Es muss da eigentlich mal Gerechtigkeit geschaffen werden. Die Person muss da mal einsehen, wie sie daneben ist. All das habe ich aufgegeben, wenn ich vergeben habe. Und dann kann ich Sünde Sünde nennen, ohne zu fordern, dass derjenige das einsieht. Ich hoffe, das könnte ich irgendwie so erklären. Also, ich erkläre nicht das, was Sünde war, für richtig, aber ich stelle das richtige Verhältnis her in meinem Inneren. Sagen, okay, ich vergebe denen das. Es war Sünde, ja. Es waren 100 Denare, ja. Die erlasse ich in Jesu Namen, was die Forderung an mich betrifft. Ich habe nicht die Autorität, einem Menschen Sünde zu erlassen, wenn er vor Jesus nicht Buße tut. Jesus wird ihm diese Sünde behalten. Jesus wird auch die Gerechtigkeit für ihn einfordern. Es gibt auch das Wort, gebt dem Zorn Gottes Raum. Was Jesus mit derjenigen Person macht, die massiv an mir schuldig geworden ist, das will ich gar nicht wissen. Oder das willst du gar nicht wissen. Das wird dir leid tun. Aber das ist das Herrn Sache. Unsere Sache ist, unsere Forderung nach Vergeltung völlig aufzugeben. Das ist vergeben. Deswegen heißt das nicht, dass die Person aus ihrer Verantwortung Jesus gegenüber entlassen ist. Das ist sie mitnichten. Da ist Jesus gerecht. Da können wir uns auch darüber freuen, dass Jesus ein gerechtes Urteil sprechen wird. Aber wir sind frei davon, dass wir erst dann Genugtuung haben, wenn die Person gerichtet ist. Davor warnt uns Gottes Wort. Gottes Wort sagt, richtet nicht. Wir vergeben, wir entlassen aus Schuld uns gegenüber. Und es ist des Herrn Sache, über die Schuld eines anderen zu befinden. In keiner Weise entlässt Jesus eine Person, die uns gegenüber schuldig geworden ist, aus ihrer Verantwortung ihm gegenüber. Das ist ein völlig anderes Kapitel. Lukas 6, Abvers 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der an deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der an deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der an deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszunehmen, der an deines Bruders Auge ist. Also, zwei Betonungen, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Das ist das. Lasst los. Entlasst denjenigen, der dir gegenüber schuldig ist, aus seiner Schuld an dir, und dir wird diese Schuld erlassen werden. Diese 600.000 Teile. Das Nichtvergeben und Richten steht in einem ganz engen Zusammenhang. Richten heißt, ich lege denjenigen fest auf die Position der Schuld mir gegenüber und daraus lasse ich ihn nicht mehr raus. Das ist Richten. Und wenn wir das tun, verspricht uns Gottes Wort, dass Gott uns richtet. Und zwar nicht nach der Gnade Jesu, sondern nach dem, was wir getan haben, nach diesen 600.000 Teilen. Und dafür sollten wir eine gehörige Portion Ehrfurcht haben. Und die Verheißung andersrum, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Was wollen wir nicht mehr als in wirklicher Freiheit, in wirklicher Freude bei Jesus zu sein? Bedingung, entlass andere aus der Schuld dir gegenüber. Und jetzt nochmal Vers 41 im Lukas 6. Was aber siehst du den Splitter, der an deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der an deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der an deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der an deines Bruders Auge ist. Das ist das, was ich auch gesagt habe, dass wir einander schon von Sünde überführen sollen. Wir sollen schon helfen, uns einander Sünde zu sehen. Aber zuvor muss der Balken aus unserem Auge. Und speziell im zwischenmenschlichen Bereich sind wir schnell dabei, oder zumindest dazu geneigt, aus Ärger über eine Person heraus zu sehen, was die alles falsch macht. Und wir sehen deutlich mehr, was sie falsch macht, als die Tatsache ist. Wir brauchen aber die Hilfe einander. Wir brauchen das, dass wir einander aufmerksam machen, wo wir falsch gehen. Das brauchen wir unbedingt. Wer möchte schon gerne einen Splitter im Auge haben? Und Gottes Wort sagt offensichtlich, dass mein Bruder den Splitter rausziehen muss. Aber dazu brauchst du zuvor klare Sicht. Sonst richten wir echtes Unheil an, wenn wir versuchen, mit einem Balken vor dem Kopf, ohne was zu sehen, einen Splitter aus dem Bruder sein Auge zu ziehen. Das ist extrem schmerzhaft. Und Jesus macht genau diesen Vergleich. Holzsplitter und Balken. Gottes Wort ist da nicht unmissverständlich. 1 zu 600.000. Schiefer, Brett vorm Kopf. Es ist so. Und ich glaube, es gibt einen Zusammenhang mit Vergeben. Wenn ich vergebe, dann kriege ich klare Sicht. Dann kommt der ganze Ärger runter. Dann kommt das Ganze, was sich drumherum aufbaut, was zu einem Riesenturm wird, was da alles noch eine Rolle spielen kann. Das geht auf einmal weg und ich kann klar sehen und sagen, ja, hier ist ein Problem. Du, was denkst denn du? An der Stelle, guck mal in Gottes Wort. Wenn du an der Stelle so lebst, meinst du, dass das richtig ist? Ich glaube, hier musst du Buße tun, hier musst du umkehren. Das muss raus aus dir, das beeinträchtigt dein Leben. Der Splitter macht dir Schmerzen. Komm, geh zu Jesus, ich will dir helfen damit. Ich glaube, hier brauchst du Umkehr. Das können wir dann so tun, dass die Operation gelingt, wenn wir völlig frei von Ärger der Person gegenüber sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Operation gründlich schief geht. Und deswegen auch zuerst vergeben, danach überführen. Und uns hilft das alles im richtigen Verhältnis zu sehen. Wenn ich sehe, was Jesus mir vergeben hat, dann habe ich einen anderen Blick auf die Schuld meines Bruders, von dem ich ihn überführen will, als wenn mir das nicht bewusst ist. Das ist der Balken. Wenn mir bewusst ist, was Jesus mir vergeben hat, dann kann ich auf eine barmherzige Art und Weise überführen. Wir sollen überführen. Wir sollen den Splitter aus des Bruders Auge ziehen. Gottes Wort weist uns das an, dass wir einander ermutigen und ermuntern und auch ermahnen sollen, Jesus nachzufolgen und von Sünde zu lassen. Das sollen wir unbedingt tun. Es ist nicht damit gemeint, dass wir sagen, oh, dort gehe ich nicht ran, das ist sein Ding. Mitnichten. Du musst den Splitter schon ziehen. Aber du musst wissen, in welchem Verhältnis das alles steht, was dir und was mir vergeben worden ist. Dann haben wir den richtigen, klaren Blick. Jo, ich denke, ich mache noch mal eine kurze Ergänzung oder noch mal eine Vertiefung. Wichtig unter uns ist, wir können oft nicht differenzieren. Ist der andere an mir schuldig oder fühlt sich das für mich nur so an? Diese Differenzierung kriegen wir schwer hin. Deswegen möchte Jesus, dass wir eine Lebenshaltung von Vergeben haben. Und Vergeben heißt nicht so eine Haltung wie, naja, weil der es gar nicht gecheckt hat, will ich mal nachsichtig sein. Weißt du, die Nachsicht, die wir so walten lassen, Personen gegenüber, wo wir der Meinung sind, ja, die können nicht dafür. Die haben es nicht, die wissen es nicht besser. Und da will ich jetzt mal großzügig sein, das vergebe ich. Das ist nicht vergeben. Vergeben ist, an mich ist was gekommen, es hat mich verletzt. Und ich kann nicht differenzieren, wo ist der Heilige Geist, der gegen mein Fleisch kämpft, oder ist wirklich jemand an mir schuldig geworden. Das kann ich fürs Erste, ich persönlich, nicht sofort differenzieren. Deswegen ist die erste Entscheidung, was auch immer, möge es eine Verletzung sein, möge am Unrecht sein, ich vergebe. Und falls nicht, Heiliger Geist schenkt mir Überführung. Wir können das nicht erst versuchen zu differenzieren und dann anfangen mit Vergeben. Unsere erste Reaktion auf irgendetwas Verletzendes uns gegenüber ist, ich vergebe, sollte sich dafür aus eine berechtigte Forderung dem anderen gegenüber bei mir sein, dann gebe ich die auf. Ich vergebe in Jesu Namen, weil ich möchte, dass mir vergeben bleibt. Jesus hat für uns Vergebung am Kreuz erwirkt und ich möchte darin bleiben. Ich möchte, dass das nicht geschmälert wird. Ich möchte nicht, dass Gott Folterknechte auf mein Leben loslassen muss. Und dann erst kann ich differenzieren und sagen, okay, oft ist es dann nämlich so, dass wir uns von Dingen verletzt fühlen, wo der Heilige Geist an was ran wollte, was gerade einen wunden Punkt getroffen hat. Und es war einfach lediglich ein Hinweis drauf, dass in uns noch was nicht heil ist, das für uns was wehgetan hat. Normalerweise, wenn ich keine Wunde habe und tippt mal jemand mit dem Finger drauf, ist okay, jetzt ruhig mal tippen. Wenn dort aber eine offene Wunde ist und jemand tippt mit dem Finger drauf, dann schreie ich vor Schmerz. Und so kann auch was auf uns verletzend wirkt, einfach ein Hinweis sein, dass eine Wunde noch nicht geheilt ist. Und damit wir das unterscheiden können, ob jemand schuldig ist oder ob einfach nur das ein Hinweis drauf ist, dass eine Wunde noch offen ist, müssen wir erstmal entschließen, in Jesu Namen ich vergebe, ich behalte das nicht vor, ich behalte keine Forderungen, ich baue gar keine Forderungen erst auf. Und dann kann ich differenzieren und sagen, oh, hier ist ja selber in mir noch eine Wunde. Es hätte längst nicht so weh tun brauchen, aber weil bei mir was nicht heile ist, deswegen tut es so weh. Jesus, mach mich heil. Das ist ein Ausblick auf unser nächstes Thema. Wir werden dort noch ein Stück reingehen. Aus Nicht-Vergeben kann das entstehen, was Gottes Wort mit Bitterkeit bezeichnet. Wo wir an Nicht-Vergeben bleiben, kann in uns etwas wachsen, was Gottes Wort mit einer bitteren Wurzel oder einer Wurzel von Bitterkeit bezeichnet. Das ist das nächste Thema. Ich möchte es aber schon mal in Zusammenhang bringen. Wir haben jetzt über Dinge geredet, die uns bewusst sind. Wir reagieren aber auch auf Dinge, die uns nicht bewusst sind oder an die wir uns nicht mehr erinnern können. In uns kann Groll auf Situationen und auf Leute leben, wo wir uns an Situationen gar nicht mehr erinnern können. Wir können aber in unserem Leben sehen, irgendwo ist da noch was. Immer wenn jemand genau auf diesen wunden Punkt kommt, dann raucht es bei mir, dann steht innerlich bei mir was auf. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das kann sein, dass wir in Situationen Leuten nicht vergeben haben, wo wir uns aktuell nicht dran erinnern können. Der Heilige Geist möchte auch da rangehen und auch ein Ziel von uns, von unserem E-Kurs ist, dass wir genau dort vergeben und Heilung erfahren. Weil Die Folgen vom Nichtvergeben bleiben in unserem Leben wirksam, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Was ich denke, was wir jetzt machen, ist, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns an eine Situation erinnern, wo tatsächlich in uns was lebt, wo wir jemanden nicht vergeben haben. Und optimalerweise treffen wir den Entschluss und sagen, ja, in Jesu Namen, ich vergebe. Ich entlasse diese Person aus der Schuld, die sie mir gegenüber hat. Okay, das machen wir jetzt.